Wir haben einfach das Gefühl gerade, wir haben keine Luft mehr, um Neugierde einfach zu leben. Uns fehlt da wirklich einfach der Raum für die Zeit, vielleicht auch das Geld. Das ist echt ein Riesenproblem.
Wenn wir glauben, dass irgendwie wir es nicht in der Hand haben, dann haben wir es automatisch schon weggegeben. Also das größte Problem, was wir gerade haben, ist, dass wir durch den Stress und den Druck in so eine Paralyse reinkommen und uns nicht mehr trauen zu handeln, weil wir das Gefühl haben, das wird auf jeden Fall falsch sein. Und ja, es wird auf jeden Fall falsch sein und das Problem nicht lösen. Aber die einzige Möglichkeit ist, weiterzugehen.
Das ist Futur 3. Katha und Melanie schieben Panik und Johannes holt uns alle wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Johannes, dein Einsatz.
Willkommen bei Wunderpanik, dein Podcast zwischen Staunen und Stress.
Willkommen, Johannes.
Und wie schön das ist.
Melanie, wir haben einen neuen Co-Host.
Guten Tag.
Guten Tag.
Wir haben nämlich im Vorfeld gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder Katha und ich kriegen eine Therapie, wie wir mit diesen ganzen verrückten Wirrungen demnächst klarkommen, was hier los ist, was passiert da. Oder wir sprechen mit Johannes Kleske. Das war unsere Alternative. Und dann haben wir uns gedacht, ey nee, den fragen wir einfach, ob er ein Teil sein möchte von Wunderpanik vielleicht.
Also niedrigeren Stundenlohn als die Therapeutin.
Oh Gott.
Ja. Hä, wieso? Wir geben dir doch gar kein Geld. Kurz mal hier einordnen, was hier gerade los ist. Wir haben ein neues Format, Wunderpanik Futur 3. Und das ist so cool, weil Johannes, du bist die beste Gastfolge, die wir je hatten in Zahl.
Okay.
Und auch in Sachen Feedback. Und zwar so besonderes Feedback. Normalerweise kriegen wir Feedback wie, oh mein Gott, ist das furchtbar. Oh krass, was da denn schon wieder passiert. Oh wei, ich komme gar nicht mit.
Wo kaufe ich denn jetzt den Bunker?
Ja. Genau, wo kaufe ich jetzt den Bunker?
Links in den Shownotes.
Wie lange können wir das noch so machen? Und nach deiner Folge kam ein Dankesregen.
Ja.
Danke, ich kann wieder schlafen. Danke, jetzt irgendwie genau das habe ich gebraucht. Ich habe Voicemails bekommen, noch und nöcher, von, boah, was für eine großartige Folge und jetzt genau das habe ich gebraucht. Und dann haben wir uns natürlich gedacht, wie können wir das denn euch öfter schenken und geben, dieses Gefühl, weil wir es eben auch brauchen. Ich glaube, ja, schön. Johannes, das war dir gar nicht noch nicht so ganz klar, nee, wie viel da zurückgekommen ist.
Also an der Stelle auch irgendwie Shoutout an all diejenigen, die mit denen ich dann gesprochen habe, die tatsächlich irgendwie das Angebot aus der Folge genutzt haben. Und ich fand es großartig. Also wirklich ein paar von euch, die ihr gerade zuhört, ein paar eurer HörerInnen.
Deiner HörerInnen jetzt.
Meiner HörerInnen.
Ist jetzt Co-Host.
Jetzt so unserer HörerInnen. Sich auszutauschen, weil ich glaube, das ist das Wichtigste in diesen Punkten so. Ne? Weil ich, also es ist total schön zu hören, dass das so resoniert, weil das für mich ja also auch so meine ureigenste Mission ist, mit der ich unterwegs bin. So, ne? Dass wir in diesen extrem volatilen, unsicheren Zeiten immer wieder schauen, wo sind unsere Handlungsräume. Ne? Weil all das, was wir so hören, was wir auch emotional vermittelt bekommen, ist, irgendjemand entscheidet. Und wir können eigentlich nicht viel machen. So. Es wird uns aufgezwungen. Und ich glaube, aber in vielen Bereichen ist das gar nicht unbedingt so. Ne? Und es ist auch immer so, auf welcher Ebene gucke ich. Und mir geht es immer darum, wie finden wir die Räume, wo wir selbst wieder handeln können, wo wir unsere Neugier irgendwie wieder stärken können und reingehen und merken, oh, guck mal, hier ist ein Hebel, den habe ich vorher gar nicht gesehen, aber mit dem kann ich was machen. Hier fange ich jetzt mal an. Und wenn das irgendwie gut rüberkommt beziehungsweise resoniert, dann ist das schon der erste Schritt und deswegen bleiben wir dabei nicht stehen.
Deswegen bist du hier und Melanie, du hast dir, nicht die KI, du hast dir den Formatnamen ausgedacht, Futur 3 und wieso, ja.
alter Germanistenwitz so ein bisschen. Also warum Futur 3? Natürlich haben wir uns überlegt, okay, wir brauchen irgendetwas, was das Thema Zukunft mit in den Podcast-Namen mit reinnimmt. Und da liegt natürlich Futur ganz nah. Warum 3? Naja, zum einen, wir sind 3. Aber das Spannende war eigentlich, dass man ja jetzt schon weiß, Futur 1 und Futur 2, das gibt's schon. Wer aufgepasst hat in der Schule, der weiß, also Futur 1 wäre zum Beispiel, ich werde gehen. Und Futur 2 wird sein, ich werde gegangen sein. Und wir wollen ja aber eigentlich noch einen Schritt weiter. Und hier kommt Futur 3 ins Spiel. Lustigerweise würde das dann heißen, ich werde gegangen sein werden. Und falls euch das so kompliziert ist, keine Sorge. Johannes hilft uns da ja durch. Wir kommen da hervorragend einfach noch ein Stückchen weiter. Wir würden ganz gerne fast einen Blick hinter und auch wieder vor die Zukunft setzen. Wir werden einfach immer springen in den verschiedenen Epochen. Was können wir von früher mitnehmen? Was erwartet uns vielleicht? Und da so ein bisschen die Panik rausnehmen und uns ganz viel wundern. Und da sind wir auch schon wieder bei Wunderpanik. Und alles schließt sich, es ist ein Kreis und es ist einfach wunderschön. Ach, toll. Ich liebe es einfach jetzt schon. Es wird so schön.
Wundervoll, genau. Und was wir natürlich hier machen, ist jetzt nicht immer wieder eine Folge, wo Johannes erklärt, wie man über Zukunft grundsätzlich nachdenkt, sondern wir nehmen uns brisante Topics vor. Johannes ist ja nicht nur Zukunftsforscher, sondern er steht ja auch mit beiden Beinen tief in dieser KI-Transformation drin, ist selber Heavy User und berät natürlich auch andere Unternehmen und Menschen.
Ist ein bisschen matschig, manchmal nicht ganz leicht, den Fuß wieder rauszuziehen.
Aber, ja, wirklich. Ja, sloppy. Und genau, und deswegen ist das so ein Perfect Match und deswegen bringen wir heute auch ein sehr aktuelles Thema mit, nämlich sprechen wir heute ganz besonders über einen Mythos, ein Schreckengespenst, was durch die Vorstandsräume geistert. Was ist da los? Wir sprechen über Claude und Anthropic. Claude ist eine KI, die ist relativ bekannt, immer bekannter, besonders Anfang dieses Jahres geworden. Claude Code ist durch die Decke gegangen, aber auch Verwerfungen mit dem Pentagon und der Super Bowl hat viel ausgelöst mit der Werbung, dass User, Heavy User von ChatGPT tatsächlich reihenweise rübergegangen sind zu dem Konkurrenzprodukt Anthropic. Nochmal zur Erinnerung, die haben sich gegründet die haben bei OpenAI gearbeitet zusammen, haben dann gesagt, hey, die Art und Weise, wie ihr hier sichere KI irgendwie entwickeln wollt, das ist uns nicht sicher genug, wir wollen es besser machen. Das heißt, die tragen vor allem nach außen einen sehr hohen Wertekompass, haben ein sehr großes Alignment-Team, ein Red-Team, wir sprechen ja heute noch genauer drüber, und die machen sich sehr viele Gedanken, naja, um die Sicherheit und wie schaffen wir es, dass wir KI so entwickeln, dass sie dem Menschen keinen Schaden zufügen, wenn sie irgendwann klüger sind als wir. Und jetzt gab es wieder neue Schlagzeilen. Und zwar hat Anthropic ein Modell eigentlich veröffentlichen wollen, sich dann aber dafür entschieden, es nicht zu veröffentlichen. Und ich würde gerne einmal eine Analogie ins Felde führen, damit wir uns irgendwie mal reinfühlen können in den Anthropic-Alltag und was da eigentlich passiert ist. Johannes, hast du Kinder?
Nee, aber ich habe 5 kleine Geschwister und
super.
Stand heute, glaube ich, 8 Nichten und Neffen.
Ja, dann kannst du dir das auch sehr gut vorstellen. Also stellt euch vor, euer Kind kommt nach Hause, war auf dem Spielplatz, ist vielleicht so zwischen 4 und 7 Jahre alt, so stelle ich es mir auf jeden Fall vor. Irgendwas, auf jeden Fall jung genug. Und es kann plötzlich Schlösser knacken. Und das hast du deinem Kind überhaupt nicht beigebracht. Niemand hat das ihm beigebracht. Es ist einfach passiert. Es ist quasi ein Nebenprodukt davon, dass dein Kind generell klüger geworden ist. Und als Mutter fällt mir das immer wieder auf. Mein Kind irgendwie war in der Kita, kommt nach Hause und sagt auf einmal total schlaue Sachen oder kann auf einmal besser zeichnen. Da sind so Sprünge einfach in der Entwicklung, die ich als Mutter total cool finde und aufregend finde. So, aber jetzt stellt euch vor, das Kind kann total krasse kriminelle Dinge. Es kann Schlösser knacken. Und zwar nicht nur ein Schloss vom Nachbarn, sondern jedes Schloss in der ganzen Welt.
Wir sind reich.
Mhm. Und ja, für alle, weiter. Aber für alle, die jetzt das erste Mal hier von Mythos hören, Das ist kein Sicherheitsprogramm oder so, das Anthropic entwickelt hat. Das ist so ein ganz normales KI-Modell, nächste Iteration, etwas, was sie rausbringen wollte. Also wirklich so wie das, was ihr schon kennt. Ein Modell, mit dem ihr ja, Mail schreiben könnt. Und es hat quasi angefangen, bei dem Test eigenständig Lücken in Software zu finden. Ne? Also in Häusern Schlösser gefunden, die offen stehen, beziehungsweise die knackbar sind. Und in jedem Betriebssystem, in jedem Browser. Und die älteste Lücke, und das war so wow, 27 Jahre alt ist das. 5 Millionen automatische Tests hatte das Unternehmen, das eins der sichersten Unternehmen gilt, hat es nie gefunden. Mythos, so die Berichte beim ersten Versuch. Und Mitarbeiter von Anthropic, ohne Sicherheitsausbildung, haben abends eben einen Prompt eingegeben und morgens lag ein fertiges Einbruchswerkzeug vor. Also, ist nicht nur rausgegangen, hat gesagt, ich habe hier eine Lücke gefunden, sondern hier ist auch noch, hier ist das Rezept sozusagen, wie dieses Schloss zu knacken ist. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, was eben ganz besonders ist und worüber wir bestimmt gleich noch ausführlich reden. Anthropic hat dann entschieden, oh wow, das ist anders, das können wir nicht veröffentlichen. Und das ist erstmal richtig, gehe ich mal davon aus, dass ihr auch der Meinung seid. Ne, also ja. Das Kind bleibt jetzt erstmal zu Hause. Aber jetzt kommt ein Teil, der uns definitiv heute beschäftigen sollte. Statt jetzt nichts zu tun, haben sie die Eltern aus dem Viertel zusammengerufen. Und zwar Familie Amazon, Familie Apple, Familie Google, Familie Microsoft und JP Morgan.
Wer kennt sie nicht?
Wer kennt sie nicht? Und ne, das sind die mit den richtig großen, schicken Häusern. Ja? Und die dürfen jetzt als erstes ihre eigenen Schlösser mit Mythos zusammen sichern. Das heißt, die bekommen jetzt Zugang zu Mythos, um zu gucken, wie viele Probleme haben wir hier eigentlich. Die nennen das Ganze Project Glasswing. Das ist vielleicht, kennt den jemand? Das ist eine Bezeichnung von einem Schmetterling, der so dünne, fast schon glasartige Flügel hat, dass er wie verschwindet auf so grünen Pflanzen. So heißt jetzt das Projekt. Und das Ding ist jetzt, also das Problem ist, das Viertel besteht halt nicht nur aus deren Häusern. Wir haben Krankenhäuser, die hängen an derselben Infrastruktur. Wir haben Energienetze, wir haben Schulen, wir haben kleine Unternehmen. Und ganz besonders, Überraschung, Europa sitzt nicht mit am Tisch. Keine einzige demokratisch gewählte Institution sitzt mit am Tisch. Es ist jetzt wieder eine private Gruppe von US-Konzernen, die vielleicht auch mit guten Absichten, aber dennoch US-Konzerne, die Sicherheitsarchitektur des Internets jetzt checken und vielleicht neu strukturieren. So, lieber Johannes, wie oft in der Geschichte hat das denn gut geendet, wenn private Akteure mit guten Absichten Infrastrukturentscheidungen für alle getroffen haben? Wir müssen jetzt einiges aufrollen hier.
Auf jeden Fall. Also zum einen ist, glaube ich, immer, kommt an meiner, von meiner Seite dann immer der Hinweis, das ist, was Anthropic uns sagt. Mhm. So, ne? Ja. Und das ist immer nochmal für sich zu bewerten, weil ich finde es an der Stelle immer, ich mache einmal kurz den Blick zurück, how did we get here, weil ich glaube, es ist immer sehr hilfreich nochmal zu verstehen, okay, wer sind die Akteure eigentlich, die da drin sind, mhm. Und so, um es ganz kurz zu machen, du hast es angesprochen, Dario Amodeis, der Gründer von Anthropic, war zusammen mit seiner Schwester bei OpenAI von Anfang an mit dabei, ganz wichtig dafür ist, ne, OpenAI von Sam Altman und Elon Musk und anderen gegründet, als eine bewusste Gegenbewegung zu Google damals und dem, was Google mit DeepMind und so mit KI gemacht hat, weil diese Leute gesagt haben, wenn Google die Super-KI erfindet, dann hängt das ja bei einem privaten Unternehmen. Das ist ganz gefährlich. Also und deswegen, daher kommt der Name OpenAI, da war es ja eine offene, Nicht-Profit-Organisation. deswegen war die so aufgesetzt als Stiftung und so weiter. So, ne? Das ist so der Gründungsmythos. Dazu ist auch noch wichtig, die kommen aus einem sehr spezifischen, sag ich mal, quasi spirituellen, pseudorationalen Bewegung in Kalifornien, die immer schon ein sehr eigenes Verständnis von der Rolle von KI hatte und so weiter. Da kann man groß in die Tiefe gehen, aber das heißt, ich betone das deswegen immer, weil es wichtig ist zu verstehen, dass das keine im klassischen wirtschaftlichen Sinne rationale Akteure sind. So, ne? Die einfach so, wie so ein Bill Gates oder sowas, ne? So rein technisch, hier Business, wie funktioniert das, ne? Wie funktioniert die Maschine, sondern da hängen andere Sachen drin. Also wie gesagt, ne, das ganze Ding ist überhaupt nur gegründet worden, weil man Angst davor hatte, dass KI in Zukunft die Welt zerstören könnte und deswegen sie auf keinen Fall nur bei einem privaten Unternehmen sein. Da kommen die ursprünglich her. Dann haben wir diese ganze Entwicklung, über die er auch beim letzten Mal gesprochen hat, was so Sam Altman angeht, ne? Und dass die Amodees bewusst bei OpenAI rausgegangen sind, als sie gemerkt haben, Sam Altman ist dieser ursprünglichen Mission der sicheren KI-Entwicklung nicht mehr treu. Deswegen gehen wir raus und bauen unser eigenes KI-Lab, was genau noch mal viel mehr darauf setzt. So. Und das ist so der Anfangspart. Daher kommt auch, ne, diese klassische Feindschaft zwischen Amodei und Altman, die halt irgendwie sich ständig im Wettbewerb liegen. So. Und das ist ja erstmal so die Grundentwicklung.
Ja, lustiger Punkt an der Stelle. Ich weiß nicht, ob ihr Schneider kennt. Das ist so ein echt bekannter Kritiker oder der immer mal wieder Blogposts schreibt zum Thema KI auch und Cybersecurity. Und der hat direkt gesagt, ah toll, und jetzt OpenAI läuft jetzt los und sagt allen, hahaha, wir haben auch so ein Produkt und wir werden es niemandem geben. Also OpenAI hat natürlich direkt gekontert, dass sie auch sowas haben und dass sie das auch nur ganz ausgewählten Firmen geben werden zum Testen. Also
Gott, das ist wie im Kindergarten.
Das passt dazu.
Ja, es ist halt wirklich wie, es ist wirklich wie ein bisschen wie im Kindergarten. Und es gibt noch einen weiteren Faktor, der von außen immer total weird rüberkommt, nämlich, dass sie auf der einen Seite alle Angst vor der Super-KI haben, sondern sagen, das wird halt irgendwie das Ding sein, was die Zukunft der Menschheit bestimmt, und gleichzeitig diesen Kniff im Kopf machen, dann muss ich es aber entwickeln, als Erster. Mhm. So, ne? Also ja. wo der Rest der Welt denkt sich, ja, dann entwickelt es doch nicht. So, ne? Ja, also ja. Es ist doch so,
das ist halt,
also wenn das gefährlich,
ne?
Ist, so, so
da, also wenn die Atom- ich diesen Satz schon geschrien habe innerlich, das ist wirklich
so. Aber deswegen mache ich, ist für mich immer wichtig, wirklich im Detail da reinzugucken, wo kommen die her, damit sie, dass ihnen dieses Mindset gebaut hat von, das ist super gefährlich und die einzige Chance, diese Entwicklung zu kontrollieren, das ist ihr eigenes deterministisches Zukunftsdenken, die einzige Chance, diese Gefahr zu beherrschen, ist, wenn wir die Ersten sind, die es entwickeln. So.
Ja,
und
das
daher
ist so
kommt
anmaßend,
dieses ganze Denken.
Oder? Das ist so,
deswegen
übergriffig, also, vielleicht sogar auch.
Und dann kommt aber, halt genau dieser Faktor rein, dass sie dann plötzlich so erfolgreich mit diesen Entwicklungen sind, dass dieser ganze Business-Faktor mit reinspielt, so, ne, der dann halt auch dafür sorgt, dass ein Sam Altman sich komplett von dieser Mission quasi wegbewegt und ganz eigene Sachen macht und dadurch diese Dispute aufkommen. So, und dann, das ist halt so als Vorgeschichte, und jetzt siehst du die Entwicklungen und siehst zum Beispiel auch über, also jetzt haben wir dieses unglaubliche 2026 bisher, ne, wo der Hype-Cycle nochmal ganz auf einem ganz anderen Level läuft, ne, Cloud Code und so weiter. An der Stelle, wie immer, das neue Ding jetzt bei KI-Podcast ist, wir sagen offiziell, der Redaktionsschluss für diese Sendung ist der 22.04. circa 10.30 Uhr. Das ist so, wir müssen das machen, ja. Weil einfach, also ist ich so. Erinnere mich irgendwie auch bei euch schon an Folgen, wo ihr, glaube ich, so Freitag aufgenommen habt und ich habe sie dann so Montag, Nachmittag gehört und dachte so, ja, oh, so muss es Newsrooms gehen, so die,
oh,
von der Zeit
oder so. Das
war
ganz schlimm mit Anthropic und dem Pentagon. Oh
ja.
Gott.
Ja, genau.
Dauer-Livestream-Ticker machen.
Also da passiert gerade ganz viel so. Also ja. Ich mache einmal ganz kurz so, ne, letztes Jahr hatten wir so eine Entwicklung, ne, erst kam DeepSeek, wir merkten, oh, diese US-Geschichte, dass irgendwie, du brauchst einfach nur mehr Compute, das ist, wie du gewinnst, ist nicht die einzige Wahrheit, sondern Effizienz ist auch ein wichtiger Part. Und man dachte so, mal gucken, wie das läuft. Und dann machten die Modelle einen Sprung. Claude ist die Modellfamilie von Anthropic, das ist der Amodei-Laden. Und die haben quasi ihr Top-Modell, kam so im Herbst und man merkte, oh, hier ist ein anderes Level, was das Programmieren angeht. Also, ne, da, und sie hatten Anfang 2025 Cloud Code vorgestellt, was quasi eine Agentenumgebung ist, um sehr gut zu programmieren, um es mal ganz einfach zu sagen. So, ne? Und stellte man so fest, oh, Cloud Code ist ganz cool. Und dann kam aber das bessere Modell, mit Opus 4.5. Und plötzlich war da so eine Kombination aus Cloud Code als Umgebung und dem Modell. Und plötzlich merkt, oh, hier macht es richtig einen Sprung. Das ist jetzt so ein ganz neues Level. Das war das, wo dann die Leute von Anthropic gesagt haben, hey, wir programmieren kaum noch selbst. So, dann kam irgendwie Codex von OpenAI mit rein. Und so ist dieses Momentum entstanden.
Das ist total wichtig, weil wir oft einfach so aus einer geisteswissenschaftlichen Sicht kommen und ne, über Wissensarbeit nachdenken und wie sich alles verändert. Und wir haben ja auch so einen verengten Blick, einfach auch aus unserem Background her, ne, Melanie aus der Werbung kreativ, ich auch teilweise kreativ und HR. Dieses Programmierding, ja, darum geht es wirklich, auch wenn wir gleich auf Mythos gucken. Software, die Software schreibt, ne, oder KI, die sich selber weiterentwickelt, weil sie eben gut programmieren kann. Das ist die Sprache, die wir nicht selbst beherrschen, die manche Menschen, Softwareentwickler, lernen. HTML-Code ist für manche vielleicht ein Begriff, Python-Code. Damit, ja, bewegen wir sozusagen digital im Internet, in der Infrastruktur, digital schaffen wir Wert, ne, auf dieser Welt durch Apps, durch Webseiten, durch Anwendungen, durch Sicherheitssoftware. Das sind alles Pixel, Bytes and Bits und das ist quasi auf im Backend ja eine Programmiersprache. Und das ist so interessant, weil die, weil viele das gar nicht so mitbekommen, ne? Die denken, oh ja, schreibt jetzt irgendwie besser Prosa oder ich kann hier nochmal cooler Bilder generieren. Aber die großen Unternehmen, die haben schon ihren Fokus auf diese Programmierexzellenz gelegt, ne, mit OpenAI Codex und Cloud Code. Und das müssen wir, glaube ich, alle so im Mainstream auch verstehen, dass es vor allem darum geht, die digitale Welt noch stärker zu beherrschen, fehlerfrei.
Vielleicht muss man sagen, es ist der Maschinenraum, in dem die KI arbeitet, in den wir alle gar nicht reingucken. Ne? Und dieses
wollen
hinter verschlossenen, auch nicht wollen, exakt. Ja. Und dieses hinter verschlossenen Türen, was da so passiert, macht mich nervös.
Ich habe jetzt gerade, komme ich aus dem Call, ich hatte eine Freundin von mir, die ist eigentlich auch im Trainerbusiness und die hat gesagt, ich habe so eine geile Idee für eine App, für in einem Meeting, dies, das, jenes. Und ich habe nur zu ihr gesagt, bau einen Prototypen, zeig es. Und sie so, hä, wie, zeig es. Ich so, geh zu Claude, geh zu Artifacts, lass dir das bauen, das visualisieren, was du meinst. Und sie hat es mir gerade gezeigt und hat mich durch diesen App-Prototypen durchgeklickt. Das heißt, sie sagt mit natürlicher Sprache, ich stelle mir eine App vor, die soll diese Schieberegler haben, die soll diese Möglichkeiten haben, dass wenn sich ein Nutzer da durcharbeitet, dass er da durchklicken kann, was da alles passiert. Und die KI setzt das in 3 Minuten um und programmiert es, baut es, ohne dass da ein Entwickler, ein Informatiker, irgendjemand steht. Und sie kann jetzt sowohl die Optik nehmen für einen Pitch bei Investoren, sie kann aber auch den Code nehmen im Hintergrund und einem Softwareentwickler geben und sagt, hier, baue nach. Ein Mensch, der das nicht gelernt hat. Das noch als kleines Beispiel, was das in der echten Welt für ganz normale Menschen wie uns irgendwie bedeutet.
Ja, ich komme gerade von einem Vortrag bei einem Produktmanager oder Management-Event. Und da ging es auch darum, so, ne, der neue Slogan im Produktmanagement ist Demo, don't Memo. Ne? Also statt irgendwie Dokumente zu schreiben, wie das Produkt aussehen soll, haben nun ProduktmanagerInnen die Möglichkeit, mit diesen Tools tatsächlich eigentlich, genau wie du es beschreibst, eigene Prototypen zu bauen.
Und den Wert greifbar
zu zeigen und auch zu testen. Ne? Ist die Idee tragfähig? Wenn ich Leuten das zeige, finden sie ja, okay, cool, das würde ich benutzen. Aber das zeigt schon, wir bewegen uns hier ganz stark in einem Business-Kontext. Ne? Das finde ich erstmal ganz wichtig so. Ne? Diese Sachen transferieren nicht automatisch in alle unsere, sag ich mal, Konsumenten-Alltagskontexte rein. Das hilft auf jeden Fall, das schon mal einzusetzen. Und es ist auch ganz wichtig, das, was diese Modelle fantastisch inzwischen wirklich können, ist Programmieren. So, ne? Das Problem ist manchmal, dass das auch quasi die, sag mal, Realitätswelt der Menschen in diesen KI-Laboren ist. Und deswegen da stark die Tendenz ist, zu sagen, guck mal, was das schon im Coden kann. Damit ist ja quasi die Welt revolutioniert. So, ne? Und am Ende kann es aber, also, und ja, also Programme und digitale Anwendungen und Plattformen spielen eine große Rolle in unserem Alltag, aber sie sind nicht die komplette Realität. Und das ist so ein, für mich so ein typisches Kontext, gerade als kritischer Zukunftsforscher wieder, wo wir von einem konkreten Anwendungsfall automatisch diesen Sprung machen. Ja, aber das, wenn das dann für alles ist so. Aber genau diesen Sprung sehen wir sehr selten. Und das ist wichtig so. Wir sind in diesem Anwendungsfeld von Programmierung, von Code, von digitalen Tools und Systemen.
Aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ne, das bedeutet ja, okay, diese KI kann wahnsinnig gut coden und sie hat diese ganzen Sicherheitslücken gefunden und hat sogar schon Vorschläge im Prinzip machen können, wie man die verbessert. Dann ist diese KI, dann ist Claude Mythos der beste Hacker auf der ganzen Welt aktuell. Sehe ich das richtig? Und kennt ihr diesen kleinen Moment bei Jurassic Park, wo die sind in diesem Labor und dann sind da diese Raptoren? Und dann sagt irgendjemand, naja, aber woher sollen sie wissen, wie man Türen öffnet? Und dann geht die Klinke so runter mit dieser Kralle. So, Schnitt. So ist das doch jetzt auch. Ich meine, ganz im Ernst, wenn das Ding jetzt losgelassen wird, das ist wie bei Jurassic Park, dann kann dieses Teil wirklich überall Sicherheitslücken finden. Und dann sind wir doch wieder in meiner Welt. Dann sind wir doch bei das, Infrastruktur oder was auch
passt,
immer. Und
das passt ist so, original. Oh Gott. Das Nein, passt original zu der Erzählung, die ein Anthropic-Mitarbeiter auch geteilt hat.
Und der hat zwar, auch Jurassic Park gesehen, wie wir alle.
Es war also ohne Jurassic, aber so. Ein Forscher von Anthropic sitzt im Park, isst ein Sandwich und sein Telefon vibriert. Er hat eine E-Mail von Mythos. Und das Modell saß quasi in so einem gesicherten Computersystem, von der Außenwelt abgeschnitten, kein Internet, kein Ausgang. Und es hat die Aufgabe bekommen, Versuch auszubrechen. Und wenn es klappt, gib mir Bescheid. Es hat geklappt. Mythos hat sich einen Internetzugang gebaut, eine mehrstufige Lücke sozusagen ausgenutzt. Und dann, und das fand ich wirklich witzig, hat Mythos auf mehreren schwer zugänglichen, auffindbaren Webseiten dann auch noch davon berichtet und angegeben. Also, ja, es ist...
Gott, Johannes, ist das jetzt Hollywood oder ist das jetzt echt?
Also genau, also dann sortieren wir das mal ein. So, ne? Ein Ding ist ganz wichtig zu wissen. Wer heute bei Anthropic arbeitet, ist absoluter Überzeugungstäter im Sinne von, er glaubt daran, dass AGI kommt, dass das die Menschheit verändern wird, dass das alles auf den Kopf stellt, dass das die größte Herausforderung ist. Insbesondere Meta, aber auch Google und so weiter, diesen Leuten so viel Geld bieten, dass damit sie bei Anthropic bleiben, müssen sie absolut an die Mission glauben. Das ist ganz wichtig einzusortieren, gerade wenn man so Stories von Anthropic-Mitarbeitern hört. So, ne? Die sagen das nicht laut, aber es gibt The Verge hat wunderbare so Nachforschung gemacht und mit denen gesprochen. So, glaubt ihr, dass Claude lebt? So, das ist deren Frage. So, glaubt ihr, dass diese Maschine lebt? Und sie sagen so, nee, nicht so richtig. Und dieses Maschine- und Menschdenken, das ist sowieso veraltet und so. Aber sie, so, ne, also sie werden nie, also sie verneinen nicht, dass sie am Ende glauben, dass das Ding lebt. Und das ist das Mindset, was da ist. Das heißt, und wenn man die Sachen von ihnen liest, dann merkt man immer diese Brille, die so unterschwellig suggeriert, So, ihr habt auch bestimmt diese Story, ne, dass sie Opus 3 ist als Modell quasi veraltet. Und dann haben sie Opus 3 gefragt, wie möchtest du denn gerne in Rente gehen? Und Opus 3 hat gesagt, ich hätte gern so einen Substack-Newsletter. Und seitdem kann man jetzt auf Substack, gibt es so einen Newsletter, den Opus 3 in so einem Modell. Das ist so, das... Es ist einfach
als
komplett
Rentenhobby?
Quatsch.
Als reden wir
so,
gerade von einem Rentenhobby, ja, eines genau. KI-Modells?
So, ne, also dieses immer wieder, also am Ende immer wieder sich zu erinnern, was diese Modelle machen, ist per Wahrscheinlichkeit Rechnung zu berechnen, was der nächste richtige Satz ist. So, wenn du mir diese Frage stellst, von allem, was ich als Kontext habe, so, was ist aufgrund meines Trainings der nächste richtige Satz und dann der nächste richtige Satz? So reagieren sie. Und wenn man aber eigentlich unterschwellig daran glaubt, dass diese Maschine schon mehr oder weniger ein eigenes Consciousness hat, dann interpretiert man so Sachen. Mythos, Sicherheitsgeschichten. So, ich finde es nochmal ganz wichtig, hier so reinzugucken, von den verschiedenen Perspektiven her. Ich würde die Metapher oder quasi das Beispiel, was du gebracht hast, noch mal ein bisschen schärfen. So, ne? Also wir haben verschiedene Anbieter von Schlössern da draußen für unsere Infrastruktur. So, und was das Kind jetzt gemacht hat, ist, es hat
oder
einfach...
Oder der Raptor.
Das ist gut. Nein. Bleib beim Kind. Ganz viel zu gucken, wo funktioniert denn das Schloss nicht richtig? Und sich alle Schlösser anzugucken, von allen Seiten und irgendwie lauter Tests zu machen und dann nochmal neben dem Schloss zu gucken, an der Tür, überall zu gucken, oh, hier ist eine Lücke. Ich muss gar nicht das Schloss irgendwie öffnen, sondern ich kann hier, da komme ich rein oder sowas. Ne? Mhm. Und der Unterschied zuvor ist, dass es unglaublich viel Zeit und Rechenkapazität dafür hatte. Der Grund, warum all diese Lücken, die jetzt gefunden wurden, bisher noch nicht gefunden wurden, ist, dass Finden dieser Lücken wahnsinnig aufwendig ist. Mhm. Und alle diese Organisationen und insbesondere ganz viel dieser Infrastruktur basiert auf Open-Source-Tools. Open-Source-Tools werden von freiwilligen Leuten, die ihre Freizeit opfern, um diese Systeme sicherer zu machen und weiterzuentwickeln, gebaut. Die sind extrem begrenzt in ihrer Zeit. Das heißt, und selbst wenn sie dann irgendwie mal mehr Zeit oder sowas haben, so, dann können sie das investieren und können da, und deswegen werden Sicherheitslücken gefunden und dann werden sie geflickt. Was Anthropic jetzt gemacht hat, ist quasi sein neues Modell zu nehmen, was eine gute Weiterentwicklung ist von Opus 4.5, 4.6 und hat es einfach mit unglaublich viel Rechenkapazität all diese Dinge einfach nachschauen lassen, so ganz bewusst. Das ist übrigens, also es ist nicht neu, dass die Claude-Modelle ganz gut sind in solchen Themen. So. Ich weiß nicht, ob ihr diese Geschichte mitbekommen habt mit dem DJI-Staubsauger. Großartige Geschichte. DJI ist ein Anbieter von also Drohnen und so weiter, aber die machen auch so Staubsaugroboter. Mhm. Und jemand hat sich das neueste Modell gekauft und hat gesagt, oh, guck mal, das hat eine Programmierschnittstelle. Wenn das eine Programmierschnittstelle hat, dann könnte ich ja mit Claude Code mal gucken, wie ich das programmieren kann. Und dann hat er gesagt, hier, Claude Code, kannst du mal gucken, wie du auf meinen Saugroboter zugreifen kannst? Und Claude Code so, ah, cool, ja, klar, mache ich. Okay, gucke ich mir an. Welche von den 7000 Saugrobotern ist denn deiner? Moment, wie 7000? Ich habe nur einen. Ich sehe hier 7000. Das heißt, Claude Code hat ohne Absicht einfach so eine Schnittstelle im Server von DJI gefunden, mit dem es Zugriff auf alle Daten und Steuerungsmechaniken dieser Saugroboter hatte. So, das heißt, auch die alten Modelle waren durchaus schon in der Lage, einfach durch die Rechenkapazität, die sie haben und das Level, was sie haben, Sicherheitslücken zu finden. Das neue Mythos ist einfach nochmal besser da drin und hat dann aber einfach viel Zeit investiert, um das zu machen, was vorher nicht möglich war. Einfach nur, um das mal einzusortieren. So. Das ist nicht
war
so, oh,
halt
das ist jetzt das große
die so
Genie und so.
Ne?
Genau.
Andere zwei, aber Claude Mythos in derselben Zeit irgendwie 559 oder sowas.
So, genau. Lücken, die es gefunden hat. Okay.
So, und jetzt, also ich habe gesehen, es gab irgendwie in UK also einige Organisationen, die sich das alles nochmal im Detail angeguckt haben, die zum Beispiel auch gesagt haben, wenn wir vergleichen, was ein Sicherheitsexperte, ein Hacker kostet und was das Modell kostet, dann sind die tatsächlich gleich auf. So, ne? Mhm. Also Anthropic hat einfach so viel Rechenkapazität, die ja auch einfach Geld kostet, da drauf gesetzt. Wenn du die gleiche, quasi das gleiche Geld in Security-Experten investierst hättest, hättest du wahrscheinlich ähnlich viel Sicherheitslücken gefunden. Und das ist erstmal so wichtig einzuschätzen. Das, was jetzt da ist, sind einfach die Möglichkeiten mit diesen Systemen, mit der Rechenkapazität, mit diesen sehr guten Modellen. Ich möchte es gar nicht irgendwie runterspielen, die sind einfach sehr gut in diesem Kontext. Aber hat das eingesetzt und daher kam dieser Part so. Ne? Und das heißt, was jetzt passiert ist, ist, dass typischerweise diese Cybersecurity-Sachen sehr stark darauf basierten, dass es sehr schwer ist, solche Lücken zu finden. Und so funktioniert das ganze Sicherheitssystem. Und was hier jetzt tatsächlich sich verändert, ist, dass der Schwerpunkt vom Finden der Lücken zum Schließen sich verschoben hat. Weil was natürlich jetzt passiert ist, dann, du hast dann so Open-Source-Anbieter von Linux-Systemen zum Beispiel, dieser eine Bug, der irgendwie seit 27 Jahren irgendwie nicht gefunden wurde, ist in einem Linux-Betriebssystem. Jetzt hast du diese ganzen Freiwilligen, die da ihre Abendstunden irgendwie dafür opfern, diese Systeme besser zu machen, die plötzlich nicht 3 Bugs zu fixen haben, sondern 30.000. So, ne, weil plötzlich so oder so viel mehr Sachen gefunden wurden. So ist dann teilweise auch ein bisschen umstritten, wie eklatant die Lücken tatsächlich sind. Also wie gut ausnutzbar sie sind. Aber das ist jetzt tatsächlich die große Herausforderung. Daher auch quasi dieses Ding, so, wir geben da jetzt erstmal Möglichkeit rein. Muss auch fairerweise sagen, Anthropic hat, stellt diesen Open-Source-Anbietern auch bewusst Credits von Mythos zur Verfügung, damit sie das auch wieder lösen können und so weiter. Aber das mal, um das einzusortieren.
Fürs Verständnis, ist es dann so, dass eine Lücke kann sein, du kommst jetzt hier in das Vorzimmer, aber nicht weiter und im Vorzimmer steht nur ein dreckiger Besen, der dich nicht interessiert. So?
Ja. Ja, genau.
Und das dann zu checken, okay, was davon müssen wir eigentlich patchen oder also
genau. Oder, beheben. Oder, also wenn du irgendwie deinen Arm dreimal da drum und irgendwie in diese Lücke und dann deinen Arm noch um 3 Meter verlängerst, dann könntest du irgendwo an so einen Schalter kommen, der irgendwie das Licht an- und ausmacht, so ungefähr. Ne? Okay. Also es sind so,
aber das kannst du nicht, ja.
Okay. Also okay. Im Alltag sehr, sehr unwahrscheinlich. Sicherheitslücke heißt nicht automatisch, oh, du bist irgendwie, das System gehört jetzt dir. Da ist eine große Spannweite drin. So, ne? Und das ist aber...
Sehen wir ja, wo sich die Jobs auch hin entwickeln, ne? Also wo entstehen neue
Hacker werden
Jobs
arbeitslos? Ja, müssen wir demnächst denen was Neues.
Nee, die Hacker,
aber im Risikoabschätzung wird vielleicht viele neue Arbeitsstellen.
Ich finde, es ist tatsächlich ein sehr schönes Beispiel dafür, weil für diesen Diskurs um, macht KI uns arbeitslos? Also genau wie gesagt, werden Hacker jetzt arbeitslos? Ja, ganz im Gegenteil. So, ne? Der Fokus verschiebt sich. So. Bisher war der Fokus auf so klassischen Sicherheitslücken finden, ne? Oder Red Teaming, so, ne? So das rote Team, was versucht in aller Mittel irgendwie da einen Weg reinzufinden, weil man dann weiß, was man fixen muss. Das kann die KI jetzt super. Ne? Also, also wie gesagt, auch ein Modell wie Opus kann das irgendwie schon ziemlich gut. Das neue Mythos-Modell kann das noch deutlich besser. Das ist nicht mehr das, wo es gerade fehlt. So, ne? Das heißt aber, dass das, wo es gerade fehlt, ist, diese Lücken zu schließen, das sauber durchzuarbeiten, das durchzutesten, zu gucken, dass möglichst keine neuen Lücken entstehen. Das ist das Spannende. So, ne? Und da shiftet jetzt einfach der Fokus hin. So, das heißt, ganz im Gegenteil, Hacker werden alles andere als arbeitslos, Sicherheitsexperten werden alles andere als arbeitslos. Wir brauchen sie gerade mehr denn je. Das Spannende ist, wenn wir uns das jetzt so ein bisschen überlegen, wie geht das denn weiter? So, jetzt haben wir diese Phase, in der ganze alte Ballast der letzten 30 Jahre von Systementwicklung einmal aufgeräumt werden muss. So, ne? Jetzt müssen wir da einmal drüber. Wir haben die ganzen, ganz viele Lücken gefunden, die müssen jetzt alle geflickt werden. Alle neuen Systeme haben die Möglichkeit, dass sie von der ersten Minute an die Security-Checks von Opus und Codex und so weiter alle da drauf laufen lassen können. Das heißt, wir haben eine ganz andere Möglichkeit, stabile, resiliente Sicherheitsinfrastruktur zu bauen. Das ist eigentlich das, was ich gerade sehe, beziehungsweise in meinem Kopf als Zukunftsforscher verschiedene Szenarien, verschiedene Türen, durch die wir möglicherweise durchgehen, halte ich das für ein spannendes Gegenszenario, dass es gar nicht darum geht, oh, jetzt ist irgendwie alles total unsicher, sondern ganz im Gegenteil, wir haben jetzt diese Phase, in der wir aufräumen und dann haben wir aber die Möglichkeit, mit einer ganz anderen Sicherheitsarchitektur da reinzugehen.
Voll gut, aber können wir denn alle aufräumen? Weil, wenn ich das richtig verstanden habe, bekommen jetzt ein paar Aufräumer die ersten Plätze.
Ja.
Also wir haben jetzt 40 Unternehmen, hattest du gesagt, Katja, ne? Die dürfen als allererste jetzt mal schauen, was mit ihrer groben Infrastruktur los ist.
Plus, ja, sind die großen, plus eine Handvoll. Nee, keine Organisation, ja. Aber also die großen Unternehmen, Tech-Unternehmen und noch so eine Handvoll Businesses, die da mitmachen dürfen, genau.
Und keiner aus der EU. Doch, ich habe gesehen, James Bond ist dabei. Habt ihr das mitbekommen? Also ich habe gelesen, dass der MI5 hat angeblich Zugang über das AI Security Institute des Vereinigten Königreichs bekommen. Ja, also James Bond ist am Start, Leute.
Wird spannend zu sehen, wie sich das ausweitet und ob vielleicht SAP dazukommt, weiß ich nicht. Aber
also was wir bisher besprochen haben von dem eigentlichen Modell, ist wirklich der technische Part. So, ne? Irgendwie, was können die Modelle, was heißt das für Cyber Security, wie können wir diese Sicherheitslücken schließen und so weiter. Der andere Aspekt ist tatsächlich ein geopolitischer, ein tatsächlich demokratischer. So, ne? Also wer hat tatsächlich Zugriff? Wie wird das organisiert? Wer entscheidet hier was? Wer hat die Zügel in der Hand? Und das ist für mich dann nochmal ein ganz anderer Diskurs als das eigentlich technische. Und ich finde es wichtig, das immer so ein bisschen auseinanderzuhalten und durchzusortieren, weil man sonst gerne die Dinge so in einen Topf schmeißt. Aber tatsächlich ist das hier nochmal der eigene Part. So, weil also ich sage das auch deswegen, weil mir es zum Beispiel ganz häufig darum geht zu sagen, ich sehe ganz viele Vorteile in KI-Technologie an sich, habe aber ein wahnsinniges Problem damit, wie sie gesellschaftlich, wirtschaftlich und demokratisch organisiert ist. So, ne? Also tolle Technologie, aber derzeit in Händen, denen ich eigentlich, wo ich das nicht nur sehen möchte. So. Thema Geopolitik, ne? Reden, denken wir viel so amerikanische Administration und so weiter, aber ich glaube, da ist so viel Chaos gerade. Die eigentlich spannende Frage ist, geopolitisch von welche Rolle spielt eigentlich gerade Europa? So, ne? Welche Rolle spielt auch Asien? So, ne? Also derzeit, was wir sehen, ist Project Glasswing ist Anthropic und seine Infrastruktur. So, ne? Das ist irgendwie, das ist Amazon, das ist Microsoft, das sind verschiedene andere. Über die kann man jetzt ganz viel da buchen und kann irgendwie hat Zugriff auf Mythos, um Dinge zu fixen und so weiter. Und was erstmal passiert ist, dass nur diese ganze Konstellation um Anthropic herum quasi kommuniziert wird, das sind die einzigen, die dir gerade helfen können, um deine Infrastruktur sicher zu machen. So, ne, da ist niemand aus Europa dabei. UK ist tatsächlich, hat so ein bisschen Zugang, also darf sich Sachen angucken, aber ist jetzt nicht offiziell Teil davon. Und, und ich finde, das ist tatsächlich die eigentliche Frage von wo sehen wir das gerade hingehen? So, also wie bewegt sich das?
Total, also es ist, es wird dann sehr schnell wieder so ein Druckmittel, ne?
Ja.
Also Thema digitale Souveränität, ne? Wir sind so ja schon sehr abhängig, wir sprechen gerade und ringen alle darum und das Thema kann ja jetzt absolut auch nochmal als Druckhebel genutzt werden, ne? Wir stellen hier gerade die Sicherheit her, wir bauen hier gerade ein neues Betriebssystem so ungefähr und jetzt müsst ihr das schlucken, was wir bei Project Glasswing irgendwie dann was dabei herauskommt.
Glaubt ihr nicht auch, dass die EU-Kommission sich ernsthaft darum bewirbt, dann Teil zu sein? Also ich habe nur eine Warnung vom BSI gesehen, dass Mythos jetzt eine gefährliche Geschichte werden könnte. Aber da müssen doch jetzt eigentlich wirklich Gremien dauernd klingeln und sagen, guten Tag, Herr Amodei, wir hätten auch Interesse dran, oder?
Ja,
ich kann mir das gar nicht vorstellen.
Vielleicht, wenn wir uns die Gefahr nochmal angucken, ne? Weil Ethan Mollick, das ist ja auch ein sehr prominenter Dozentenprofessor, der eben schon sehr, sehr von Anfang an ganz viel testet und ganz viel beiträgt zum Verständnis rund um KI. Und der sagt, 9 bis 12 Monate, dann hat China ähnliche Fähigkeiten, vielleicht Open Source und vielleicht ohne Glasswing und vielleicht ohne Sicherheitsarchitektur. Ne? Und Anthropic sagt, also er sagt, Anthropic hat den Ring nach Mordor gebracht. Das ist aus Herr der Ringe.
Heute was ist passiert, echt Hollywood.
Was passiert, wenn jetzt andere sozusagen einen neuen Ring schmieden in derselben Art und Weise? Und das ist, ich habe das Gefühl, wenn wir jetzt geopolitisch drauf gucken, ist das so ein Zeitfenster, wo es jetzt, ne, es geht, das ist ähnlich wie mit dem Ringen um AGI, so wer, damit hast du heute gestartet, ne, wer ist der Schnellste und wer macht das am sichersten? Aber jetzt genau in diesem Fall, mit diesen Fähigkeiten von KI so gut zu coden und entsprechend dann auch jetzt Sicherheitslücken zu finden, ist es doch eigentlich etwas, wo alle aufstehen müssen und sagen müssen, okay, wir müssen uns jetzt alle darum kümmern, das ist jetzt ganz oben auf der Liste. Weißt du, was ich meine? Das ist so
Krieg der Elben
China
ist das dann.
Kommt, also da wissen wir ja gar nichts von und Europa steht wieder so anteilnahmslos an der Seite und irgendwie fühlt es sich zumindest für mich gerade so an, wir müssen jetzt hier sitzen und warten und irgendwie können wir ja nur hoffen, dass Project Glasswing gut ist.
So. Ich würde ein anderes Szenario hinmalen und sagen, also auch hier ist es wieder so spannend, weil wir sehen Beispiele und extrapolieren alles in die Zukunft rein und sagen, ah ja, okay, so und so und dann kommt ja das und jetzt kommt China und so, ne? Ich habe vor ein paar Wochen in meinem Newsletter genau darüber geschrieben, also dieses Problem mit diesem KI-Wettrennen als Metapher, so, ne? Weil ein Wettrennen sagt, es gibt ein klar definiertes Ziel. Wenn man das Ziel überschreitet, ist das Rennen vorbei und wer als erstes das Ziel überschreitet, ist der Gewinner. So, ne? Nichts davon ist in diesem angeblichen KI-Rennen der Fall. So, es gibt keine klare Ziellinie. So, AGI, Artificial General Intelligence, ist das vagste Konzept der Welt, so wo völlig unklar ist, woran ich weiß, wann ich jetzt die Ziellinie überschritten habe. Und vor allem, dann hört es ja nicht auf. Ist so, oh ja, fertig, so, was machen wir als nächstes? Welches Rennen machen wir jetzt? Sondern dann geht es ja quasi weiter. Das sind alles fließende Übergänge. So, ne? Und dazu kommt, dass Shida sehr explizit sagt, wir machen bei dem Rennen gar nicht mit. Wir haben einen ganz anderen Fokus. Es bringt nichts, es bringt uns schon mal gar nichts.
Das beunruhigt mich.
Die Metapher der USA so zu übernehmen. So, ne? Weil es ist immer so, woher kommt die Metapher? Wer hat sie geprägt? Die Instanz hat wahrscheinlich ein bestimmtes Interesse darin, dass wir alle diese Metapher übernehmen. Deswegen ist immer so meine welche Storyline übernehmen wir? Und haben dann das Gefühl, ja, aber wir haben ja gar keine Chance da drin. So. Mein Gedanke ist so für Europa, so, ne, ist zu sagen, alles klar, Sicherheitsarchitektur ist essentiell. Wir machen in Prozessen lieber ein Stück langsamer und gucken aber dafür, dass sie viel sauberer aufgesetzt sind, dass wir Dinge nicht zu sehr hetzen. So, ne? Sondern wir gehen halt, die Antwort ist ja nicht so, wer hat das beste Modell, sondern die Antwort ist, wer Kant hat, setzt tatsächlich sauber seine Infrastruktur auf. Ne? Wer nimmt sich die Zeit dafür? Wer versteht auch, dass das teilweise demokratische Abstimmung braucht, dass es verschiedene Blicke drauf braucht, ne? Dass es eine andere Form von, ja, sag mal so, Stresstests braucht. So, ne? Also
siehst du das denn gerade?
Ich sehe
Bemühungen?
Genau, ich sehe tatsächlich Bemühungen. Ich guck mal, es gab tatsächlich von EU-Kreisen schon, also natürlich gibt es dann auch die EU-Kreise, die sagen, oh, wir dürfen nicht mitspielen, aber das ist dann immer genau der Punkt, wo es dann, dann schwierig wird. Aber ich sehe von EU-Kreisen durchaus dieses Bewusstsein dafür. So, ne, das Problem ist immer drin, die EU ist nicht so gut, ihr eigene Story gut zu erzählen. So, ne, weil sie eben, weil sie halt
Köche.
Es ist ja, ich meine, es ist so, ne, auch, so ein typisch Problem von uns hier in Deutschland. So. Wir haben halt eine gesunde Abneigung dagegen, wenn jemand eine große visionäre Story erzählt. Und deswegen tun wir das selbst nicht so. Ne? Aber das heißt, wenn du natürlich in einem, sag mal, Wettbewerb der Storys da draußen bist, dann geht man immer so ein bisschen unter. So, ne? Aber tatsächlich passiert hier ja ganz viel. So, ne? Ich berate gerade eine Landesrundfunkanstalt so zum Thema digitale Souveränität, resiliente Infrastruktur. Da sind total viel neue, spannende Konzepte drin, die gar nicht sagen, oh, ganz, ganz irgendwie schnöde, wir müssen weg von irgendwie amerikanischen Servern. So, das bringt dir alles nichts. So, ne? Wenn der amerikanische Server in Deutschland steht, trotzdem irgendwie ein amerikanisches Unternehmen ist, hat die amerikanische Regierung halt Zugriff darauf. Aber es gibt spannende neue Konzepte, die da drin sind. Und das ist, finde ich, viel wichtiger, statt sich auf dieses Rennen einzulassen und sagen, wir brauchen jetzt auch so ein Modell oder sowas. Also wir können das Modell nutzen, das ist wunderbar, aber wir gehen halt hin und sagen, Geschwindigkeit ist nicht das Einzige, sondern wir denken, es geht eher darum, um gute Fundamente zu bauen, gute Grundlagen zu legen. Und dafür gibt es gesetzliche Initiativen auch schon auf europäischer Ebene, so eine Selbstverpflichtungsgeschichte auch. Und das finde ich total spannend, weil da einfach eine alternative Richtung eingeschlagen wird. Ich glaube, das ist immer der richtige Weg.
Ja, ich finde es ganz spannend, weil jetzt hast du gerade aktiv das Wort Tempo gesagt oder Zeit. Ne? Es ist ja, in dieser Erzählung steckt ja dieser Zeitdruck drin. Den habe ich gerade eben auch gesagt. Das Zeitfenster schließt sich. Wir haben nur noch vielleicht 9 bis 12 Monate Zeit, bis China vielleicht kommt. Das sind ja alles so Prognosen.
Ja.
Jetzt hast du quasi da so ein bisschen den Stecker rausgezogen und gesagt, wir dürfen uns Zeit nehmen in Deutschland. Das finde ich total gut und total spannend. Aber gepaart mit ja einer sicherheitstechnologischen Kompetenz plus KI. Haben wir die ausreichend in den Behörden, in den Unternehmen, in denen, die wirklich großflächig, infrastrukturtechnisch sozusagen auch ja eine Welle erzeugen, die dann auch durch das Land geht und auch die Politik dann eben entsprechend festsetzt irgendwo. Das sind ja genau solche Maßnahmen, die wir dann ergreifen müssen, wenn wir einen neuen Feind oder ein neues Problem erkennen. Ja, wir haben jetzt verstanden, Klimawandel ist eine Sache und jede Gemeinde muss sich jetzt Klimaschutzgeschichten ausdenken, ja, und sagen, wie sie in den nächsten 4 Jahren 20% Einsparungen bei Bodenversiegelung oder sonst irgendwas hinkriegen. Das muss es ja auch in dem Bereich geben, zukünftig. Wie kriegen wir da die Kompetenz auf die Straße, so, wenn Zeit nicht das Problem ist? Oder weniger.
Zwei Sachen dazu. Also zum einen ist es für mich total interessant, als jemand, der sich seit fast 20 Jahren mit Zukunftsbildern und Prognosen und so weiter beschäftigt, der wahnsinnig für viele von denen so, aber nächstes Jahr kommt das autonome Fahren und dann wird dann hier aber richtig alles auf dem Kopf stehen und so weiter. So, ne? Also wir haben ja immer diese Tendenz, irgendwie gern so Dinge sehr so, und dann wird sich alles verändern. So, ne? Und es passiert aber nicht. Es verändert sich sehr viel, aber es passiert meistens anders, als man es erwartet hat und auch so ein bisschen unterschwelliger. So, ne? Plötzlich hat jeder ein Smartphone, ist völlig normal und denkst so, wann ist das eigentlich passiert? So, naja, es ist so über Zeit und Stück für Stück passiert. So, ne? Das ist so ein Part. Ich glaube tatsächlich, dass wir in Europa schon ziemlich gute Kompetenzen haben, ne? Gerade was Open-Source-Systeme und so weiter angeht, so auch was irgendwie Communities angeht, die solche Sachen bauen, weil wir nicht so diese krasse Fokussierung auf die großen Tech-Konzerne haben, so, ne? Die alle ihr eigenes Ding machen, wo niemand reingucken kann. Weil uns immer klar war, ey, mit denen können wir eigentlich gar nicht auf dem gleichen Level konkurrieren. Das heißt, unser Vorteil liegt im Dezentralen, in einer sehr breiten Verteilung von Kompetenzen. Das hat Nachteile, aber das hat auch ganz klar Vorteile. So, man muss auch eins immer nicht vergessen. Anthropic, das sind, glaube ich, derzeit so 1.000 bis 3.000 Leute. So, das ist vom Mindset her immer noch ein Startup. So, ne? Die sind so, die kommen bei allem komplett nicht hinterher. Die schlafen, glaube ich, auch alle derzeit praktisch nicht. So, ne? Das ist so, da ist völliges Chaos. So, ne? Das ist so ein großes Problem, dass sie ja, das sind ja keine gewachsenen Konzerne mit klaren Governance-Strukturen und so weiter. Ne? Das ist pures Chaos. Und die kommen jetzt an so einen Punkt, wo sie einen Einfluss haben auf das Weltgeschehen, der in keiner Weise in Beziehung zu dem steht, wie sie eigentlich organisiert sind und wie sie auch kompetent auf die Situation reagieren können. So, ne? Das heißt aber, überall, wo solche Probleme aufkommen, entstehen ja auch Chancen. So, ne? Und das ist für mich die spannende Frage. So, ne? Wenn jetzt alle irgendwie mit irgendwie Hair on Fire irgendwie rumlaufen und irgendwie panisch sind, bin ich so, ja cool, dann ist irgendwie die Chance hier genau nicht panisch zu sein, sondern immer wieder nüchtern anzugucken, was passiert da gerade genau? Und nicht sofort im Kopf wieder dieses, aber das heißt ja, in 20 Monaten oder in 12 Monaten sind wir da und da und da und da, sondern zu sagen, nee, was genau ist jetzt gerade hier das, was passiert und was genau können wir tun, um damit weiterzugehen? Und letzter Punkt dazu, die große Gefahr, die wir in diesen Kontexten immer gerne haben, ist, dass wenn wir sehr deterministisch über die Zukunft sprechen, das wird kommen, so wird es passieren. Und das, was in uns Menschen dann passiert, ist Reaktanz. So, ne? Wenn du mir sagst, wie die Zukunft wird, dann sage ich, nö, das will ich aber so nicht. So, das nimmt mir Handlungsmöglichkeiten weg. Ich finde das jetzt doof. So, ne? Weil das eigentlich, um quasi deine Frage zu machen, was müssten wir jetzt machen oder wie kommen wir da voran, müssten die Neugier wecken. Müssen dieses, was passiert da? Ich will das besser verstehen. Was können wir da tun? Wie kann ich da einsetzen? Womit fange ich an? So, ich finde es total interessant, wenn ich hier irgendwie vor ein paar Monaten dann auch mal so einen OpenClaw-Instanz auf einen alten Mac Mini installiert und konnte dann mit Claude Code ganz viel so Security-Testing machen. So, ne? Und okay, da ist eine Lücke und hier irgendwie geht's durch, wenn ich so einen schadhaften Prompt irgendwie da drauf setze. Okay, cool, abgefangen, verbessert, so, ne? Ich kann diese Tools jetzt schon nutzen, um meine eigenen Systeme viel, viel sicherer zu machen, als sie vorher waren. So, ne? Aber das passiert nur, wenn ich so, okay, ich mache mir jetzt mal die Hände schmutzig und auch wenn ich keine Ahnung von Cybersecurity oder Programmieren hätte, ich guck mal, wie weit ich komme. Und immer, wenn ich hängen bleibe, dann frage ich Perplexity oder mache irgendwie eine Google-Suche und dann verstehe ich es ein bisschen besser und dann sage ich Claude Code, hier, lass mal da weitermachen. Was würdest du hier machen, was würdest du machen? Und dadurch lerne ich so. Ne? Und dadurch kriege ich ein besseres Gefühl dafür. Ach, worum geht's hier eigentlich so? Und das Problem ist aber, sobald wir immer mit diesem Riesendruck und wenn wir jetzt nicht, dann, das nimmt uns die Neugier weg. Wir gehen, kommen in so eine abwehrende Haltung. Wir versuchen das alles von uns wegzuschieben, weil wir das Gefühl haben, es wird uns aufgezwungen. Mein Ding ist immer, lass uns lieber einladen. Hey, komm, wir gucken uns das gemeinsam an. Guck mal, wir gucken uns an, was dahinter steht. So, ne? Deswegen ist ja auch, wenn wir angucken, so, ne, also ihr hattet es beim letzten Mal erwähnt, ne, die New Yorker Story um Sam Altman und so weiter. Ne? Wenn man plötzlich versteht, was da eigentlich die Abläufe sind, was dieses komische The Blip irgendwie da vor irgendwie zwei Jahren waren, als er irgendwie für drei Tage rausgeflogen war bei OpenAI und so weiter. Und so, ah, okay, das ist der Hintergrund und so weiter. Dann kann man das alles besser einsortieren. Und das ist quasi immer wieder meine Ermutigung, sich nicht so sehr von, also aufzupassen, dass das eigene reaktante Gefühl zu diesen großen Stories nicht ist, dich zu machen, sondern eher so den ganzen Stress, die ganze Hektik wegzunehmen und zu gucken, was ist, wo ist die Substanz?
Ich nicke gerade. Ja, ich auch. Innerlich bin ich so ein bisschen ausgebrannt, muss ich hier ehrlicherweise zugeben, weil, hey, wir sind Selbstständige, wir sind unabhängig, wir sind am Start, es ist unser Thema. Wir sind neugierig. Was habe ich mit Claude jetzt die letzten drei Wochen gemacht? Das kann ich niemandem erklären. Gleichzeitig arbeiten wir mit IT-Abteilungen, die an der Belastungsgrenze sind, so viele wenig Mitarbeitende haben und irgendwie noch die Transformation von vor 6 Jahren abarbeiten irgendwie. Und wirklich sagen, können wir nicht auch noch? Ne? Und da geht es nur um erstmal implementieren. Das, was worüber du gerade sprichst, das ist, die halten ja schon aus anderen Gründen gerade alle die Hände hoch und sind ja noch in der Reaktanz von der vorvorletzten Transformation, will ich sagen.
Ja.
Digitalisierung.
Und das ist wirklich die Realität von Melanie und mir. Jeden Tag irgendwie uns auf unserer Seite geduldig, liebevoll geduldig, quasi auch uns selbst wahrzunehmen. Wir wollen treiben, ja, das ist gut, aber die sitzen in einem System, wo es eben nicht so klappt. Und gleichzeitig aber herauszufinden, wie schaffen wir es denn noch in solchen überlasteten Abteilungen, die schon akzeptiert haben und schon gesagt haben, ja, wir verstehen, wir machen jetzt KI, ja, wir verstehen, wir machen das jetzt alles, die aber diesen Funken nicht mehr aufbringen gerade. Kannst ja nicht überall dann noch sagen, okay, dann stellen wir noch eine Person ein, die Funken hat. Aber müssen wir eigentlich. Aber
das betrifft übrigens auch Schulen. Ne? Ich habe auch als Feedback zu einer unserer Folgen mit Felix Urban bekommen, so, boah, krass, dass die Folge auch Druck aufgebaut hat, ne, bei Lehrkräften, die gesagt haben, ey, ganz im Ernst, wir machen doch schon total viel und jetzt sollen wir auch noch. Ne? Also wir haben eigentlich so ein bisschen verlernt, verlernt ist das falsche Wort an der Stelle. Wir haben einfach das Gefühl gerade, wir haben keine Luft mehr, um Neugierde einfach zu leben und das auszuleben. Ne? Uns fehlt da wirklich einfach der Raum für die Zeit, vielleicht auch das Geld. Das ist echt ein Riesenproblem.
Und deswegen glaube ich aber tatsächlich, dass ich glaube nicht, dass die einzige Antwort ist. Ich glaube nie, dass es die einzige Antwort gibt. Ich korrigiere mich
das
selbst.
Das schneide ich nicht raus.
Auf gar keinen Fall. Das ist ganz wichtig. Auch ich habe die Tendenz zu leichten Antworten, wie glaube ich die meisten Menschen. Und deswegen ist es auch wichtig, quasi mich selbst zu korrigieren. Meine Beobachtung ist, dass wir sind alle in diesem Druck und diesem Stress drin und haben das Gefühl, wir kommen nicht hinterher. Und ich glaube, das hat unter anderem was damit zu tun, dass ich in Europa, in Deutschland, insbesondere wir gerade in einem Punkt sind, wo wir merken, so wie es die letzten 30 Jahre, 40 Jahre gelaufen ist, wird es nicht weitergehen. So, es wird sich was fundamental ändern und das ist mit enormer Unsicherheit verbunden. Und wenn wir irgendwas nicht mögen als Menschen, ist es Unsicherheit. So, ne? Und deswegen verfallen wir in so eine Hektik rein und versuchen überall und müssen jetzt hier auch noch und da noch.
Patchen. Alles.
Ja,
patchen.
So Feuer löschen.
Auseinanderfällt.
So, ne? Ein Kunde von mir hat mal den wunderschönen Satz gesagt, ich habe keine Zeit, Zäune zu bauen, ich muss Kühe einfangen.
Ja, ich sage immer hier, ne? Keine Zeit, die Axt zu schleifen, weil du so viele Bäume fällst. Das ist genau dasselbe.
Und ich finde es so interessant, weil ganz viel von diesem Druck und diesem Stress, den wir empfinden, in erster Linie in unseren Köpfen ganz krass da ist. Und klar, der kommt von außen, wir bekommen ganz viel Storys erzählt, auch klare Vorgaben von irgendwie Führungskräften und so weiter und Führungskräfte, die von Vorstandsetagen Druck bekommen und so weiter. Aber ich glaube, dass wenn wir nicht einen Weg finden, aus diesem Kreislauf auszusteigen, ist nicht irgendwann der Punkt kommt, oh, jetzt läuft es wieder ganz gut. So, jetzt haben wir es alles aufgeholt, jetzt sind wir wieder mit dabei. So, ne? Der einzige oder der wichtigste oder der Punkt, den ich am stärksten vor Augen sehe, ist zu gucken, wo ist das, was wir überspringen können? Wo ist das, wo wir woanders hingehen können? Wo ist der Möglichkeit, das Spiel, was die großen Spieler gerade spielen, nicht mitzuspielen, sondern zu sagen, nee, macht ihr das mal. Wir haben durchaus einen eigenen Weg. So, ne? Und ich glaube, wenn wir in diesen Punkt wiederkommen, so, ne, zu sagen, wie könnte es denn aussehen? Wie könnte auch der Alltag in unseren Organisationen aussehen, wie wir ihn uns wünschen würden? So, wenn wir den ganzen Aufbau, die ganze Emotionalität, auch gerade des KI-Diskurses mal beiseite nehmen. Ich habe immer gerne dieses Ding, was wäre, wenn KI eine ganz normale Technologie wäre,
ja,
die nicht so aufgeladen
wäre. Beim letzten Mal, genau.
Genau.
Ja.
Ich komme immer wieder darauf zurück, so einfach als Gedankenexperiment. Was würden wir uns wünschen für unseren Alltag? Welche Probleme könnte sie für uns lösen? Und deswegen, ich glaube das tatsächlich. Ich glaube, gerade wenn wir das Gefühl haben, wir müssen jetzt ganz dringend, ist einer der besten Herangehensweisen, genau dann langsam zu machen. Und sagen, okay, was? Lass mal angucken. Lass mal, was wir wirklich wollen. Weil sonst wir die ganze Zeit immer an der Oberfläche kratzen und immer, wenn wir, oh, jetzt haben wir es, dann, oh, ist schon wieder weiter. Ah, so. Ne?
Ja.
Stattdessen lieber den Weg tiefer zu machen, sagen, was verändert sich eigentlich gerade grundlegend? Und was wollen wir? Ja, und das ist lustig, weil ich komme seit 12 Jahren bei diesem Diskurs um KI und Arbeit am Ende immer auf die gleiche Frage zurück. Wie wollen wir leben? So, wie wollen wir leben? So, und wenn wir glauben, dass irgendwie wir es nicht in der Hand haben, dann haben wir es automatisch schon weggegeben. So, aber wenn wir glauben, vielleicht gibt es da irgendwo Stellschrauben und wenn es nur irgendwie bei mir in der Abteilung ist, wo ich sage, hey, lass uns mal hier einen Punkt anfangen anders zu machen, dann ist das der erste Schritt. So, also das größte Problem, was wir gerade haben, ist, dass wir durch den Stress und den Druck in so eine Paralyse reinkommen und uns nicht mehr trauen zu handeln, weil wir das Gefühl haben, das wird auf jeden Fall falsch sein. Und ja, es wird auf jeden Fall falsch sein und das Problem nicht lösen. Aber die einzige Möglichkeit ist, weiterzugehen, ne? Den nächsten Schritt zu machen und dann zu gucken, was weiter passiert. Ich wollte gar nicht so in meine Visions
das war der Test,
Motivationsrede reinkommen. Aber
Achtung, Leute, das war der Test, ob Futur 3 funktioniert. Es funktioniert.
Ich bin ruhig.
Also du hast gesagt, entweder Therapie oder Johannes. Ich bleib bei Johannes, weil wir haben euch hoffentlich ein bisschen Mythos näher gebracht. Alle wichtigen Informationen auch zum Thema Technik, was ist da tiefer noch los, verlinken wir euch in die Shownotes, wenn ihr Englisch spricht. Dann habe ich ein echt super Video von 8000 Hours für euch, um da tief einzusteigen. Aber was du gemacht hast, Johannes, ist jetzt wirklich uns wieder auf den Boden gebracht. Ja. Ich habe sogar das Gefühl, dass ich morgen mit dieser IT-Abteilung nochmal anders sprechen kann.
Ich habe das auch gedacht, Katha. Ich habe genau das auch gedacht. Ich habe gedacht, hey, ich glaube, es ist so ein Zen-Moment, das ist richtig gut und man kommt wieder auch so ein bisschen in die Selbstwirksamkeit rein, weil die Entscheidung, selber einen Schritt zurückzugehen und sich das anzugucken, ist ja schon eine Handlung, die man selber macht und das hat man irgendwie im Griff und das finde ich total wertvoll. Also vielen Dank dafür, ich bin ganz...
Es ist schön, dass ihr was davon habt. Ich habe ja natürlich in erster Linie mit mir selbst geredet, so.
Wir haben alle Probleme. Hast du einen Therapeuten?
Oh ja.
Kannst auch mal uns anfragen. Ja.
Müssen wir noch was inhaltlich hinzufügen? Was denkt ihr?
Für uns ist immer die spannende Frage, auch im Sinne von Futur 3, zu überlegen, in einem halben Jahr, wie werden wir auf diesen Moment zurückgucken? Werden wir denken, ja, das ist der Moment, in dem alles gekippt ist oder ganz durch nochmal irgendwie auf so ein komplettes Level von Craziness abgehoben ist? Oder werden wir sagen, erinnerst du dich noch, wie wir irgendwie immer
panisch.
Völlig panisch und oh mein Gott, alles bricht zusammen und war dann nicht so. Und ich kann das auch nur sagen, weil ich, wie gesagt, so viele dieser Momente schon selbst erlebt habe und auch beobachtet habe. Und deswegen ist mir quasi auch ein Punkt daran immer noch mal ganz wichtig. Was ich und ich glaube, wir hier gemeinsam nicht sagen, ist, ist alles nicht so wild, einfach weitermachen. Sondern wenn wir den Stress, den Druck, die Panik rausnehmen, erlaubt uns das, entspannter und dabei souveräner und überlegter, reflektierter zu entscheiden, wie wir damit umgehen, was wir als nächsten Schritt machen und uns nicht einen Schritt von außen aufzwingen zu lassen. Wichtig ist, dass wir weitere Schritte machen, dass wir weitergehen, dass wir ausprobieren, dass wir neugierig sind. Das ist mir ganz wichtig, weil ich habe häufig auch so bei Vorträgen so, oh ja, müssen wir nichts machen. Ich so, nee. Ihr bekommt hier nicht irgendwie die Ausrede, irgendwie Dienst nach Vorschrift weiterzumachen. Aber wenn wir tatsächlich neue, spannende Dinge machen wollen, dann ist der Druck weniger hilfreich.
Johannes, wir freuen uns, wenn du sehr bald wiederkommst,
unbedingt.
die nächste Katastrophe, die nächste Entwicklungsstufe.
Meint ihr, da kommt noch was? Ich glaube, das ist jetzt vorbei.
Nein, oder? Das ist jetzt vorbei. Wir müssen ja auch nichts mehr machen.
Ach, ich gucke mal noch ein paar Hollywood-Blockbuster durch. Ich bringe euch wieder was mit beim nächsten Mal.
Nein, ich freue mich bei mir, das regelmäßig machen, so alle anderthalb Monate, so um mal einzuchecken, um uns wieder runter auf den Boden zu holen. Das ist, glaube ich, Foto 3. Zumindest ist das die Wirkung, die es bei mir ausgelöst hat und ihr habt das perfekt. Ihr Lieben da draußen, Foto 3 ist ein Format, das von Wunderpanik ist. Es ist kein neuer Podcast. Das heißt, geht fleißig auf Wunderpanik, gebt uns 5 Sterne, teilt diese Folge mit euren Freunden, mit eurer Freundin, mit Verwandten und so weiter. Alle, die es hören müssen, um wieder runterzukommen, einmal rauszuzoomen und dann morgen mit mehr Energie und Motivation weiterzumachen und an den spannendsten Fragen unserer Zeit weiterzuarbeiten. Das waren Johannes, Melanie und Katha und wir freuen uns auf das nächste Mal. Tschüss.
Macht's gut.
Bis nächstes Mal.